wunderbar aus. Also, was guckst du denn so komisch? Oder was beargwöhnst du dich denn so im Spiegel? Kennt ihr das, dass ihr euch oder jemand anderes sich im Spiegel wahrnimmt und ihr denkt, boah, irgendwie geht die Außenwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung ganz schön weit auseinander. Und ich meine es aber auch innerlich, emotional, dass wenn man in den Spiegel schaut, man irgendwie einen Blick auf sich selbst bekommt und sagt, ja, wer bin ich denn eigentlich? Vielleicht sieht man in diesem Spiegel jemanden, der versagt, ein Versager, oder jemanden, der nur Mittelmaß ist, der irgendwie wieder nach oben oder nach unten irgendwelche Ausreißer hat und man hat so das Gefühl, irgendwie, ich bin gar nichts Besonderes, ich falle gar nicht großartig auf. Oder aber du schaust in den Spiegel und du siehst dort jemanden, der ist echt ein Held, der hat es voll drauf, weiß ich nicht. Kann ja auch sein. Also die Sicht auf mich selbst, die kann mitunter auch falsch sein, glaube ich. Ich glaube, die Sicht auf mich selbst, die Sicht auf dich selbst, wenn du in den Spiegel schaust, auch in den geistlichen Spiegel, die kann durchaus Heilung brauchen und Korrektur bekommen. Und ich glaube, dass Jesus uns heute einfach mal auch unseren Blick erneuern möchte und unseren Blick reinigen möchte, heiligen möchte. Dass er uns zeigen möchte, wer ist eigentlich in dem Spiegel? Wer bist du eigentlich? Dass Jesus sagt, hey, ich sehe dich ganz anders, als du dich siehst. Kann mitunter passieren. Übrigens ist es schade, dass die ersten Reihen so leer sind. Also wer Lust hat, kommt noch nach vorne. Herzliche Einladung dazu. Ich weiß gar nicht, warum man sich immer so davor scheut, so weit vorne zu sein. Aber das nur nebenbei. Also, Themenreihe White Christmas, Vergebung. Und, habe ich das jetzt an? Geht nicht, können wir weiter drücken, das ist einfach hinten. Genau. Ich behaupte einfach mal, dass das Wort Vergebung für viele Leute heute nicht mehr interessant ist. Dass das Wort Vergebung für viele Leute heute, dass sie sagen, boah, geht mich eigentlich nichts an. Und ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht. Ich glaube, dass viele Leute gar nicht mehr die Relevanz für sich in diesem Wort erkennen. Obwohl ich behaupte und glaube, dass dieses Wort für alle Menschen relevant ist, weil Vergebung für jeden da ist. Und ich habe mal so zwei Gründe rausgesucht. Wir können den ersten mal aufmachen. Ich habe diese Person, die das sagt, mal den Grandiosen genannt. Wir werden gleich nochmal auflösen, was das eigentlich mit diesem Begriff auf sich hat. Aber dieser Grandiose oder solche Personen, die sagen, Vergebung oder Gerechtigkeit, könnte man sagen, oder Freiheit, habe ich eigentlich schon. Und den Rest schaffe ich irgendwie auch alleine. Und ich habe auch das Gefühl, ihr könnt mich gerne nachher berichtigen, dass das oft auch unter Christen ein Problem ist oder sein könnte. Dass man sagt, Vergebung, das ist ja das aus der Vergangenheit. Und ich weiß, mir sind meine Sünden aus der Vergangenheit vergeben worden. Ich bin total aus Gnade errettet und ich konnte dafür nichts tun. Aber jetzt hat Gott mich ja frei gemacht, hat er mich ja gerecht gesprochen und jetzt muss ich ihm doch aber auch dienen. Und da liegt irgendwie so eine Schwere drin. Ich muss jetzt aber Gott dienen und dass die Vergebung irgendwie in der Vergangenheit weilt, aber gar nicht für die Gegenwart und die Zukunft gilt. Und ich glaube dagegen, dass die Vergebung genauso für unsere Gegenwart als Christen und auch für Menschen, die sagen, ich bin der Grandiose, ich versuche alles perfekt zu machen, ich versuche irgendwelchen Gesetzen zu folgen, dass die Vergebung auch diesen Menschen gilt und uns als Christen gilt, wo Gott sagt, hey, ich habe dir nicht nur einmal vergeben für das, was hinten war, sondern ich vergebe dir jeden Tag und ich stelle keine Forderungen mehr an dich. Weil was ist denn eigentlich ein Sünder, ein Schuldiger? Das ist jemand, der offene Rechnungen hat, der offene Forderungen hat. Andersrum, an den Forderungen gestellt werden, an den Erwartungen gestellt werden. Und es kann schnell dieser Eindruck aufkommen, vor allem für uns evangelische, protestantische Christen, irgendwie, die sagen, ja, Errettung aus Gnade verstehe ich voll, aber jetzt muss ich doch auch dies und das tun. Dass man sich irgendwie diese Errettung im Nachhinein nochmal erarbeitet und sagt, Gott hat mich frei gemacht, jetzt muss ich aber auch. Das zu dieser Gruppe, die vielleicht sagen, Vergebung habe ich aus diesem Grund nicht mehr so sehr nötig. Und die zweite Gruppe, die Person, die das sagt, habe ich mal, ja, genau, funktioniert, den Rebellen genannt. Und er sagt vielmehr, Vergebung brauche ich eigentlich nicht, weil das klingt so nach Moral, das klingt so sehr nach Religion. Und das ist was ich sehr in Eigenerfahrung in der letzten Woche erlebt habe, dass Leute sagen,
Vergebung und Schuld, das ist eigentlich ja nicht mehr so ein Thema. Also ich bin ja kein schlechter Mensch und sowieso das mit der Religion, das ist ja nur, das zwingt Leute irgendwie in Moral und da kann ich mich gar nicht mehr so reindenken. Das ist gar nichts mehr für mich. Ich trenne ja den Müll und ich bin respektvoller Mensch und kaufe bei Alnatura oder sonst wo ein. Und es ist so ein bisschen diese Sicht, irgendwie Gott brauche ich nicht, Vergebung habe ich nicht so sehr nötig. Und das Verrückte daran ist, dass diese Leute versuchen, auf eigene Kraft frei zu werden. Ich war auf einer Party, eine relativ nichtchristliche Party, muss ich dazu sagen, war es wirklich. Ich war vom Arbeitskollegen eingeladen worden und da floss viel Alkohol und es war irgendwie so, wo man sagen würde, es ist jetzt nicht so total christlich und moralisch einwandfrei. Aber Leute kamen zu mir, die haben gehört, er studiert Theologie und ist Christ. Und erzählt mir so eine junge Frau, dass sie sagt, sie nimmt Drogen. Dann frage ich sie, warum? Ja, weil ich mich irgendwie frei fühlen möchte, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da gibt es noch mehr. Und irgendwie vielleicht finde ich das darin und ich fühle mich so beschwert. Und dieser unbedingte Versuch, frei zu werden und wo ich sie dahin führen konnte, dass sie gesagt hat, nee, ich bin gar nicht frei. Und Drogen machen mich eigentlich auch nicht frei. Und dass diese Gruppe genauso Vergebung braucht, dass diese Leute genauso Vergebung brauchen, nämlich eine Freisprechung davon, auf eigene Faust frei zu werden. Ich habe diesen Satz mir hier mal hingeschrieben, Vergebung befreit auch von dem zum Scheitern verurteilten Versuch, frei zu sein. Vergebung befreit von dem Versuch, frei zu sein, weil wir selbst uns nicht frei machen können. Und ich glaube, das ist das Problem an dieser Gruppe, bei diesen Leuten, dass sie sagen, ich schaffe es selbst, frei zu sein. Was sagt Gott denn eigentlich über Sünde? Was meint Gott dann mit Sünde? Sünde ist für ihn, wir sehen es im Garten Eden, Adam und Eva brechen aus diesem Vertrauensverhältnis aus. Sie sagen, Gott, vielleicht gibst du mir eigentlich gar nicht all das, was ich brauche. Vielleicht bist du eigentlich gar nicht gut. Vielleicht hat die Schlange recht. Und wenn ich diese Frucht esse, dann werden mir die Augen aufgetan. Vielleicht ist da noch mehr. Und Gott sagt, das ist das eigentliche Problem. Das ist das, was mich von euch trennt. Ihr versucht, auf eigene Faust frei zu werden. Entweder derjenige, der sagt, ich bin der Grandiose, ich versuche mit aller Macht äußerliche Gesetze zu halten oder irgendwie die moralischen Grundsätze des Christentums oder was auch immer. Und die anderen, die versuchen, auf irgendwie eigene Faust durch totale Freiheit frei zu werden. Und beide Versuche scheitern. Und beide Blicke auf sich selbst sind irgendwie noch nicht geheilt. Und wir wollen uns heute mal zwei Männer angucken. Ich hätte genauso gut auch Frau nehmen können, aber mir sind die Männer ins Auge gefallen. Zwei Männer anschauen, weil ich glaube, dass Vergebung, ich glaube, dass Liebe und Gnade nichts ist, was einfach nur ins Nichts wirkt. Das sind nicht einfach nur Ideen, das sind nicht nur so platonische Gedanken, sondern Vergebung spricht eine Person uns zu. Vergebung liegt in einer Begegnung mit einer Person und diese Person heißt Jesus. Deswegen glaube ich, kommen wir nicht umhin, uns Biografien anzuschauen, das Leben von Männern und Frauen, die Vergebung erfahren haben. Dass ich mir anschaue, wie habe ich selbst Vergebung erfahren und es erlebt. Und zuerst wollen wir uns den Paulus anschauen. Paulus, relativ bekannte Person, denke ich, für alle hier im Raum. Was war das für ein Mann? Wir haben letzte Woche von den Pharisäern gehört. Paulus war ein extrem strenger Jude. Er ist in diesem jüdischen Bewusstsein und diesem jüdischen Gedanken aufgewachsen, ich muss das Gesetz, das Alte Testament halten. Und er war nicht nur ein strenger Jude, er war sogar ein Pharisäer. Das heißt, die Pharisäer haben gesagt, das Alte Testament, das reicht uns nicht an Regeln, wir brauchen noch mehr. Wir wollen es ganz genau nehmen. Und der Paulus, das war so ein ganz genauer. Der Paulus, das war so ein Grandioser. Der hat gesagt, wenn ich es richtig mache, wenn ich es richtig, richtig gut mache, dann bin ich frei. Und dann bewundert mich Gott und dann hat er mich lieb, wenn ich das richtig, richtig gut mache. Und ich glaube, mit diesem Paulus, als er noch so ein Pharisäer war, kann ich mich manchmal gut vergleichen, weil ich merke, irgendwie, wenn ich dies und jenes tue, hat man das Gefühl, jetzt schenkt Gott mir aber Gunst. Aber jetzt ist er mir doch gnädig. Nein, er ist mir in der Vergangenheit gnädig und jetzt und auch morgen. Und es ist nicht davon abhängig zu sagen, ich bin jetzt aber ein Christ, jetzt muss ich aber auch, sondern dass er sagt, hey, du bist frei, du bist mein Kind. Und diese Grandiosen und die Leute, die es versuchen, perfekt zu machen, die haben auch oftmals was an sich, was sagt, ich muss die Familienehre retten. Also ich muss so die Ehre, in diesem Fall die Ehre Gottes retten. Gerne weiter drücken. Nee, geht das nicht. Genau. Und ich muss irgendwie diese Familienehre retten. Und in dem Fall war es die Ehre der Juden. Wenn diese Christen kommen, auf einmal kommen diese Christen und die sagen, ja, die Gnade allein genügt, dann muss ich aber dieses Judentum, das Gesetz halten, das muss ich hochhalten. Das kann doch nicht sein, dass die hier kommen und sagen, das Gesetz, das braucht man nicht mehr. Die sagen einfach, diese Christen, Gnade allein genügt und dieser Jesus allein genügt. Das geht ja nicht. Und Paulus sagt, hey, ich muss die Ehre Gottes retten. Und es gibt auch Christen, glaube ich, die sagen, ich muss diese Ehre Gottes retten. Und wenn jemand gegen Gott ist oder irgendwas gegen Gott sagt, dann muss ich aufstehen. Gott kann sich selbst verteidigen. Er kann uns mitunter gebrauchen, dass wir sein Wort hochhalten und seine Liebe hochhalten. Aber das ist eine andere Haltung. Das ist nicht, ich kämpfe jetzt gegen euch, wenn ihr was anderes sagt. Und da müssen auch wir aufpassen. Und der Paulus, das war ein total leidenschaftlicher. Also man sagt ja manchmal, du musst nur auf dein Herz hören und du musst einfach leidenschaftlich unterwegs sein und auf die Motivation kommt es an, aber die Leidenschaft, die sagt noch lange nicht, dass es richtig ist. Weil der Paulus hat zum Beispiel gesagt, diese Christen, die finde ich nicht nur doof, sondern die müssen eingekerkert werden, die müssen ausgepeitscht werden und die müssen am besten umgebracht werden. Also der hatte eine Leidenschaft, aber die war ganz schön fehlgeleitet. Und so kam es so weit, dass er sagt, der Stephanus, das war auch so ein Christ, der war sehr von Gottes Gnade berührt und von der Begegnung mit Jesus angetan, dass er gesagt hat, der muss sterben. Ich finde es gut, dass er stirbt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 22, Vers 20. Da sagt Paulus nämlich selbst, und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Also der Paulus, der steht daneben, bewacht die Kleidung derer, die sich gerade die Hände schmutzig machen, indem sie Steine auf den Stephanus werfen und sagt, oh, das ist jetzt so richtig schön, daran freue ich mich. Ich passe jetzt hier auf die Kleidung auf, mache mir die Hände nicht selber schmutzig, aber ich freue mich daran, dass dieser Stephanus, der so aus der Gnade lebt, dass der so richtig getötet wird. Also so richtig dieser Stolz zu sagen, ich schaffe es, aber die anderen, die aus dieser Gnade heraus leben, die müssen beseitigt werden. Kennt ihr die Stelzenläufer-Mentalität? Stelzenläufer-Mentalität. Also der Stelzenläufer, der läuft auf Stelzen, so stark sich vor sich hin und schaut auf die anderen runter. Er schaut auf die anderen runter und denkt, boah, bin ich toll, ich laufe hier oben so. Es war total anstrengend und ich muss mich hier an die Gesetze der Physik halten, um irgendwie auf den Stelzen zu bleiben, aber er schaut so runter auf die anderen. Aber gleichzeitig ist dieser Stelzenläufer auch neidisch auf die, die einfach so auf ihren Füßen, auf ihren Beinen laufen können, weil die es irgendwie leichter haben. Also bei den Grandiosen ist so das Ding, dass die oftmals auch sagen, oder dass sie oftmals stark zwischen Stolz, ich schaffe es, ich habe es selbst in der Hand, und auch Neid schwanken, weil sie sehen, dass andere Leute das irgendwie leichter haben. Und so einer war der Paulus. Und wir wollen gleich schauen, wie sich das Bild und der Blick des Paulus ganz stark geändert hat. Aber zunächst einmal, genau, hier haben wir nochmal den Grandiosen gehabt. Ich erhalte Gunst nur, wenn ich Topleistungen bringe. Das ist so die Haltung der alles perfekt machen will. Und dann wollen wir uns eine Person anschauen, die heißt John Newton. Ich weiß nicht, wer schon mal was von John Newton gehört hat. 1725 bis 1807 gelebt. Und der ist so ein bisschen von der ganz anderen Seite rangegangen. Der wurde zwar von seiner Mutter christlich erzogen, aber die ist, glaube ich, irgendwie als er 4 oder 5 war, vielen Dank, ist die gestorben. Und John ist schon mit 11 Jahren zur See gefahren mit seinem Vater. Und wenn man weiß, wie die Seefahrer damals so drauf waren, was das für eine Prägung ist, wenn man mit 11 schon zur See fährt, also der hat alles gemacht, schon als Jugendlicher. Der hat eine ganz andere Herangehensweise gehabt. Der hat gesagt, ich mache irgendwie alles, was mir gefällt. Ich bin mein eigener Herr und ich brauche kein Gesetz, ich brauche keine Moral. Ich bin mir selbst mein Gesetz, ich weiß doch, was gut ist. Und diesen John würde ich mal, oder Personen, die wie dieser John Newton gelebt haben, die Rebellen nennen. Das ist der Rebell, der sagt, ich weiß doch selbst, was gut für mich ist. Und die Grundaussage ist, ich bin frei, wenn ich mache, was ich will, und keiner sagt mir, was ich tun soll. Also das ist dieses unabhängig von Gesetzen leben, Und ich sagte gerade, eigentlich haben die auch ihr Gesetz. Die haben ihr eigenes Gesetz der Freiheit, diese Leute, dass sie sagen, ich muss total frei sein und ich mache alles, um frei zu werden. Und ich muss unabhängig sein von Menschen. Ich darf mir nicht zu sehr reinreden lassen. Und darin steckt so eine Unfreiheit. Wisst ihr, die Leute, die versuchen alles, um frei zu werden. Auch Menschen der modernen Gesellschaft, die versuchen irgendwie alles Mögliche auszuprobieren, ohne Gott. Und sie scheitern daran und es ist ihnen so schmerzlich und sie haben da keinen Ausweg. Und da sind wir aber da als Christen, die sagen, hey, ich habe es vielleicht auch versucht, frei zu werden auf eigene Faust. Aber es funktioniert nicht, du wirst es nicht schaffen. Du brauchst Jesus, der dich freispricht. Und John sagt selbst, ich war zu allem fähig. Ich hatte nicht einmal mehr die geringste Gottesfurcht und auch mein Gewissen war völlig verhärtet. Und dieser John, der ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, oder dass ihm angeboten wurde, du darfst ein Kapitän sein und deine Fracht, das sind Sklaven. Du bringst die afrikanischen Sklaven von dem afrikanischen Festland rüber nach England. Das war seine Aufgabe. Und wer mal gesehen hat in Filmen oder in Büchern das gelesen hat, wie die Sklaven behandelt wurden, der weiß, wie schrecklich das war, wie schrecklich die Zustände auf solchen Schiffen waren. Da sind Menschen krank gewesen, dahin krepiert, sind unterwegs viele gestorben. Es muss gestunken haben. Da gab es keine hygienischen Zustände und solche Schiffe hat der John geleitet als Kapitän. Und er sagt, ich hatte keine Gottesfurcht mehr. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich habe total unmoralisch gelebt. Aber er war nicht frei. Er hat alles versucht. Und er schaut in den Spiegel und sagt, ich bin aber nur frei, wenn ich mache, was ich tue. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Und ich weiß nicht, was ihr zu euch sagt, wenn ihr vor dem Spiegel steht. Ich hoffe, ihr könnt sagen, hey, ich schaue in diesen Spiegel und Jesus zeigt mir seine Liebe. Aber es kann immer mal wieder der Versuch hochkommen, ich versuche es irgendwie alleine. Entweder in der Richtung des, ich mache alles richtig oder ich mache mein eigenes Ding. Ich hatte auch meine Phase als Christ, wo ich gesagt habe, ich breche mal so ein bisschen davon aus allem, weil mir sagen alle, was ich tun soll. Ich war in meiner Gemeinde damals so als Jugendlicher, ich war immer das Vorbild. Da haben immer alle gesagt, hey, schaut auf den. Der, ne? Und so ein Druck war auf mir. Und ich habe gesagt irgendwann, nee, ich möchte das nicht. Und ich bin auch so ausgebrochen. Und genauso weiß ich, hatte ich Phasen, wo ich versucht habe, irgendwie mir von Gott auch Bewunderung zu erarbeiten. Aber das ist der falsche Weg, weil Gott sagt, hey, du musst dir Bewunderung nicht erarbeiten bei mir. Ich liebe dich so, wie du bist. Und wir haben jetzt gesehen, wie beide gelebt haben. Paulus hat die Christen verfolgt, hat sich am Tod von anderen gefreut. Der John war auf diesen Sklavenschiffen unterwegs, hat echt in totalem Dreck gewohnt. Und was macht Jesus? Jesus geht genau dorthin. Jesus geht genau dorthin. Er begegnet den Leuten dort. Was war bei Paulus? Der war gerade wieder unterwegs und wollte sich so Haftbriefe geben lassen. Er wollte sich Briefe holen, dass er noch mehr Christen in Gewahrsam oder in Gefangenschaft nehmen konnte. Dass noch mehr Christen einfach beseitigt werden. Er war gerade unterwegs und das heißt, er war schnaubend und drohend unterwegs. Und auf einmal begegnet Jesus ihm. Und er fällt vom Pferd, fällt hinten runter sozusagen und wird von diesem Licht Jesu geblendet. Er wird von diesem Licht Jesu geblendet und erfährt etwas ganz, ganz Neues in seinem Leben. Und dann bei John, wie war es bei ihm? Er war gerade auf einem Schiff unterwegs, wieder einmal die Fracht von Sklaven von A nach B zu bringen, so schrecklich das auch ist, und ein Sturm kommt auf. Ein Sturm kommt auf und John fängt an zu beten. Er hatte das vielleicht von seiner Mutter aus der Kindheit noch in Erinnerung, wie das geht mit dem Beten oder wie das so ist. Und er hat gebetet und bitte Gott, lass diesen Sturm vorbeigehen. Und irgendwann nach vielen Tagen heißt es, dass dieser Sturm aufhörte und er wusste in diesem Moment, dass Gott das war und Gott war ihm begegnet. Also Jesus kommt auch dorthin, wo einfach dieses Sklavenschiff ist, dort die vielen Menschen sterben und es ein unheimlicher Gestank ist. Jesus ist sich nicht zu heilig und es ist sich nicht zu schade, in solche Momente reinzukommen. Und meine Frage an uns ist einfach in diesem Moment, sind wir uns manchmal zu heilig dafür, an Orte zu gehen, die echt dreckig sind, um die Liebe Jesu zu verkünden? Ich frage das mich selbst und ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass wir immer an die dreckigsten und schlimmsten Orte gehen müssen, aber dass sich dort, wo Türen aufgehen, auch unsere Herzenstüren aufgehen, dass wir sagen, vielleicht kann ich an diesen Ort gehen, in der Liebe Jesu und Licht sein an diesem dunklen Ort. Ich habe das immer wieder erlebt, dass wenn ich zu irgendwelchen Feiern eingeladen wurde oder irgendwo mitgenommen wurde, wo man gemerkt hat, oh, christliche Werte werden hier nicht besonders hochgehalten, ich immer die besten Gespräche führen konnte, wo Menschen so suchend waren, so sich nach Jesus eigentlich ausgestreckt haben, wie das junge Mädchen, von dem ich eben erzählte. Die sagt, ich nehme Drogen und wahrscheinlich macht sie alles Mögliche, um irgendwie frei zu werden, aber ich schaff's nicht. Und wo ich erzählen konnte, hey, diese liebe Jesus, dieser Jesus, der ist für dich gestorben und der ist eine Person, das ist nicht eine Religion, der ist eine Person, der möchte dir begegnen. Lasst uns nicht zu schade sein und lasst uns auf Gott hören und weise sein, wo Momente sind, wo wir auch an solche Orte gehen können, um dort Licht zu sein. Lasst uns da total offen für sein. Jesus war es immer. Der ist zu Prostituierten, zu Zöllnern gegangen, die damals total die Ausgestoßenen der Gesellschaft waren. Aber was macht denn jetzt eigentlich die Begegnung mit Jesus? Wir haben uns ja jetzt angeschaut, der Jesus ist zu den beiden gekommen, die haben in ihrem Schmutz gelebt. Was ist passiert? Was macht die Begegnung mit Jesus? Genau, wir können mal weitergehen. Und es heißt über den Saulus damals noch, so wurde er genannt, das war sein jüdischer Name, als er dort von dem Pferd gefallen ist vor Damaskus. Saulus aber richtete sich auf von der Erde. Und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Also ich finde zwei Sachen interessant. Einmal, er war auf einmal blind. Also Gott wusste, glaube ich, dass dieser Blick des Paulus eine Erneuerung brauchte, dass seine Augen Heilung brauchten, dass er eine falsche Sicht auf sich hatte, aber auch eine falsche Sicht auf Gott, dass er sagt, ich muss Gottes Recht machen, dann hat er mich lieb. Und die zweite Sache finde ich interessant, dass sie ihn bei der Hand führen mussten und nach Damaskus führen mussten. Dieser starke Paulus, dieser eifrige, dieser Kämpfer, dieser Stelzenläufer, der versucht hat, alles aus eigener Macht zu schaffen, der musste auf einmal geführt werden. Der musste von Leuten gestützt werden, weil er blind war. Und vielleicht brauchen wir das auch manchmal immer wieder, dass Gott sagt, hey, du hast es nicht in der Tasche. Komm wieder zu mir als ein kleines Kind, was Hilfe braucht, als ein Bedürftiger, der Heilung braucht. Aber die Geschichte hört nicht auf. Ein paar Verse weiter in Apostelgeschichte 9, Vers 18 heißt es, und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen. Kennt ihr das Gefühl auch, wenn ihr das merkt, irgendwie, oh, jetzt ist mir richtig was wie Schuppen von den Augen gefallen, das ist ja auch ein Sprichwort geworden. Jetzt habe ich auf einmal eine neue Sicht. Und Paulus bekommt auf einmal eine neue Sicht auf sich selbst und er lässt sich taufen als Zeichen. Er sagt, dieser Christus, der ist für mich gestorben und jetzt gehe ich symbolisch auch in den Tod und lass mich taufen. Stehe aber mit Christus wieder auf. Also die Augen des Paulus brauchten Heilung und unsere, denke ich, auch ab und zu. Genau, lasst uns weiterschauen, noch eine Stelle anschauen, wie sich das ausgewirkt hat auf die Augen und auf das Leben von Paulus. Erster Timotheusbrief, jetzt kommt auch der eigentliche Predigttext, den ich euch lange vorenthalten habe. Erster Timotheusbrief 1, Abvers 12. Da sagt Paulus, und ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat, und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Okay, relativ langer Text. Was sehen wir daraus? Wir lesen daraus, dass Paulus ganz viele solche Wörter gebraucht wie Gnade, Barmherzigkeit, Liebe. Also das ist das, was seine Augen, was seine Sicht verändert, was sein Leben verändert. Er sagt nicht, Christus ist zu mir gekommen und hat mit dem Zeigefinger gezeigt auf all das, was schlecht ist, was wir letzte Woche schon gehört haben, sondern er sagt, die Gnade Jesu war so groß, die Liebe Jesu war so groß. Und Christus ist gekommen, um Sünder selig zu machen, von denen ich der Erste bin. Also vorher hat er noch versucht zu sagen, oh, ich kriege das alleine hin mit meiner Gerechtigkeit, mit meiner Seligkeit, muss ich nur genug schuften, dann schaffe ich das irgendwann. Und jetzt sagt er aber, nee, Jesus Christus ist gekommen, die Sünder selig zu machen, von denen ich der Erste bin. Wisst ihr, die Begegnung mit Jesus, die zeigt uns auf, wo noch Dinge in unserem Leben sind. Einfach die Begegnung. Es ist nicht der Zeigefinger Jesu, es ist seine Heiligkeit, es ist sein Licht. Und dann erkennt er, dass er der Erste ist, der Sünder. Also seine Sicht auf sich selbst verändert sich dahingehend, dass er sagt, ich habe es versucht, ich habe es alleine versucht, aber ich bin gescheitert. Können wir das auch über uns sagen? Ich versuche es manchmal alleine, aber ich bin darin gescheitert. Also er sieht, dass er der Erste, der Sünder ist, aber interessanterweise sieht er dadurch auch, ich lese nochmal Vers 16, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise. Das heißt, wenn wir sehen, dass wir Sünder sind und vielleicht sogar echt vorne mit dabei sind, umso mehr dürfen wir sehen, dass wir dann auch die Ersten sind, die sich melden dürfen, wenn es um Gnade geht. Und das ist doch schön. Jesus sagt an einer Stelle, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Also zu erkennen, dass man Vergebung braucht, bedeutet auch, dass man umso mehr die Liebe Gottes erfährt. Ich war, weiß ich nicht, so ungefähr 14, als ich das so nochmal ganz bewusst für mich erfahren habe. Und ich war wirklich kein junger Mann, der irgendwie total alles ausprobiert hat und total neben der Spur war. Aber ich habe die Liebe Jesu auf meinem Leben gespürt. Ich habe die Gnade gespürt. Und umso mehr habe ich gespürt, hey, ich brauche diesen Jesus. Ich kriege es alleine nicht hin. Ich bin manchmal voll neben der Spur. Und Jesus, komm ganz doll in mein Leben. Ich brauche dich. Und ich habe mich gefühlt wie der Erste, der diese Gnade empfangen hat. Der Erste, der jetzt sagen kann, oh, Christus ist mein Herr. Nicht mehr ich selbst. Er hat es für mich getan. Und deshalb geht Sündenerkenntnis, also das, was uns von Gott noch trennt, immer mit einher, die Gnade Gottes zu erkennen. Weil ohne Gnade bringt uns eine Sündenerkenntnis gar nichts. Was hilft es uns, wenn wir wissen, wir müssen zur Quelle gehen, aber gehen nie dorthin und trinken nie von dieser Quelle der Gnade. Diese Gnade brauchen wir in unserem Leben. Und wie war es bei John Newton? Wie hat sich das bei ihm gezeigt, dass sich seine Augen verändert haben? Also dieser Sturm war da. Er war auf dem Schiff und dieser Sturm war da. Und das war sonst der John, der gesagt hat, ich bin total frei, ich krieg's alleine hin. Ich finde es so lustig, da ist dieser Sturm und er fängt auf einmal an zu beten. Er sagt, ich krieg das alleine nicht hin. Ich brauche Gott. Auch er wurde einen Moment schwach und Gott musste diesen Sturm scheinbar schicken, dass er schwach wurde, dass er empfangsbereit wurde. Und manchmal schickt Gott Stürme, glaube ich, auch in unser Leben, dass wir merken, boah, den Jesus, den brauche ich wirklich sehr. Und manchmal hat man ja doch das Gefühl, irgendwie geht doch alles schon so alleine. Aber es geht nicht alleine. Es geht am Ende ohne Gott nicht weiter. Und John sagt selbst, und ich finde das spannend, wie ähnlich das dem Paulus ist, er sagt, ich befehle meine Seele meinem gnädigen Gott und Heiland an, der mich in seiner Barmherzigkeit verschonte und bewahrte, als ich ein Abtrünniger, Gotteslästerer und Ungläubiger war. Er rettete mich an der Küste Afrikas aus meinem elenden Zustand, in dem ich meine hartnäckige Bosheit gebracht hatte. Ihm hat es gefallen, und jetzt kommt es, obschon ich völlig unwürdig war, mich sein herrliches Evangelium predigen zu lassen. Also auch seine Sicht wird von dieser Gnade Gottes, von dieser Barmherzigkeit Gottes dahin gebracht, dass er sagt, ich war das alles vorher, ich war das alles. Aber jetzt hat mir Jesus seine Liebe geschenkt und ich darf sein Evangelium predigen. Aber am besten wird die Wandlung von John Newton sichtbar an dem, was er eigentlich so künstlerisch geschaffen hat. Und jetzt kommt die eigentliche Pointe. Ich weiß nicht, wer das weiß, dass dieser John Newton Amazing Grace geschrieben hat. Dieser Mann hat aus meiner Sicht eines der größten und bedeutendsten Lieder, wenn nicht gar das allerschönste Lied in der Menschheitsgeschichte geschrieben, Amazing Grace. Und in diesem Lied heißt es, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Also diese wunderbare Gnade. Wie kostbar ist dieser Klang dieser Gnade. Diesen Wretch, also diesen Lumpen, diesen Schurken, wie mich gerettet hat. Und er sagt, ich war verloren. Ich habe zwar äußerlich vielleicht so ausgesehen, als wäre ich frei. Ich habe so gelebt, als wäre ich frei. Ich war es nicht, ich war verloren. Und ich wurde gefunden. Und er sagt, ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Die Begegnung mit Jesus, die sorgt dafür, dass wir auf einmal sehen können. Dass sich unsere Augen erneuern. Dass wir auf einmal sehen, wer wir sind, aber auch wer Gott ist. Und das brauchen wir. Wir machen Fehler. Und wir alle treten mal daneben. Und auch wenn wir Christen sind, wir machen nicht alles perfekt. Und Gott verlangt es auch nicht mehr von uns. Er sagt, ihr seid frei. Ihr dürft in mir einfach sein. Ihr dürft existieren in meiner Liebe. Ihr seid jetzt nicht dazu aufgefordert, gute Christen sein zu müssen, sondern ihr dürft jetzt alles. Ihr müsst nicht mehr. Ihr müsst nicht mehr. Und aus diesem Müssen wird ein Dürfen. Wie ist es denn, wenn Menschen sich begegnen? Wie ist es denn, wenn wir hier einander begegnen in der Form von Freundschaft, von Liebe, von Annahme? Dann bleibt doch kein Müssen mehr, oder? Dann heißt es doch nicht mehr, einer muss Kaffee kochen, einer darf Kaffee kochen, einer muss predigen, einer muss am Samstag hier sauber machen, um 15 Uhr. Um 10. Ah, Mist. Okay. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Okay. Wir dürfen das tun. Aus einer Gnade heraus, nicht weil Jesus sagt, wenn ihr das tut, dann habt ihr Gunst bei mir. Dann habe ich euch ganz schön doll lieb. Nee, er hat uns die ganze Zeit über lieb, auch wenn wir mal daneben treten. Und wenn wir Jesus begegnen, in dieser Form von liebender Annahme, die er uns entgegenbringt, in dieser Heiligkeit, die wir da entdecken, dann kann kein Müssen mehr bleiben. Dann sagt man nicht mehr, Jesus, ich muss doch aber. Nein, Jesus, ich darf dich wieder lieben. Ich darf Dinge tun, die dir Ehre bereiten. Und dann muss man sich nicht mehr selbst geißeln. Ich müsste doch aber. Und da war die Gelegenheit, wo ich mit jemandem über Gott sprechen konnte. Und ich habe es nicht gemacht. Ich Dummer. Nee, Jesus sagt, hey, ich liebe dich. Ich gebe dir eine neue Chance. Nimm einen neuen Anlauf. Geh mit mir. Ich helfe dir weiter. Denn was bedeutet denn eigentlich das Wort Vergebung? Im Griechischen das Wort Aphesis bedeutet Lossprechung. Das ist eine Freisprechung. Das ist, du darfst loslassen. Ich finde es so schön, dass man dieses Wort auch mit Urlaub übersetzen kann. Also Urlaub, das ist so, die ganze Zeit über muss man arbeiten. Irgendwie. Aber Gott sagt, du hast Urlaub. Hey, Christen, wir haben Urlaub. Leute, die versuchen, frei zu werden mit allen möglichen Mitteln, sie dürfen Urlaub haben. Sie dürfen von diesem verzweifelten Versuch freikommen und einfach mal frei nehmen. Weil Christus sagt, du bist frei. Du bist an nichts mehr gebunden. Weder an dich selbst noch an äußere Gesetze, sondern nur an mich und an meine Liebe. Ich habe einen neuen Bund mit dir geschlossen und ich habe dich losgesprochen. Und dann wird es eine neue Kraft in uns geben, eine neue Energie, die nicht mehr aus dem Antrieb kommt, ich muss, sondern ich darf. Und was dieses Wort auch noch bedeuten kann, auch damals gab es ja schon diese Pferderennen. Und das Wort kann diesen Moment bedeuten, wo die Pferde aus ihrem Käfig losgelassen werden, wo die Tore aufgehen und wo sie losrennen dürfen. Das finde ich auch ein schönes Bild, dass dieses Wort Aphesis auch dafür gebraucht wurde, für diesen Moment. Und wisst ihr, dieser Moment, wo wir die Vergebung Jesu erfahren dürfen, wo er sagt, du bist frei. Das ist wie, auf einmal gehen die Tore auf und wir dürfen lossprinten. Und da ist eine neue Energie. Das ist ja nicht, dass wir jetzt untätig werden. Wisst ihr, das ist ja das Schöne, dass die beiden, das Paulus und John Newton, nicht untätig waren. Sondern der Paulus, das war vorher ein totaler Gesetzeslehrer. Das war einer, der eine Drohbotschaft hatte. Und Gott sagt ihm, predige das Evangelium. Predige die frohe Botschaft, die Gnadenbotschaft, die sagt, ihr seid frei in ihm. Also aus dem, was vorher war, aus dieser Wunde und aus dem, wo er versucht hat, es alles recht zu machen, sagt Gott, jetzt aber genauso leidenschaftlich für mich. Du darfst ein eifriger Weitern sein, aber aus einem anderen Antrieb heraus, aus meiner Liebe heraus. Und was macht John? Man muss sagen, dass er noch weiterhin, auch nach seiner Bekehrung, einige Jahre diese Sklavenschiffe geleitet hat. Das ist nicht schön, aber es ist für mich auch noch ein Zeichen dafür, dass Gott sagt, ich gehe mit euch Prozesse. Das ist nicht alles von heute auf morgen weg und besser und in Ordnung. Ihr dürft es Stück für Stück in Ordnung bringen. Aber dieser John hat irgendwann zusammen mit dem William Wilberforce gegen den Sklavenhandel gekämpft. Also er war dort erst engagiert und leitete diese Schiffe als Kapitän und auf einmal wird er mit ein Leiter derer, die gegen den Sklavenhandel kämpfen, der dann irgendwann in dieser Zeit auch abgeschafft wurde und dieses schlimme Unrecht aus der Welt geschafft wurde. Wo Gott sagt, ich gebrauche deine alten Wunden dafür, dass du jetzt einfach das Gute tun und predigen kannst oder was auch immer du tust. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden, aber ich gebrauche dich. Du bist immer noch die Person, die auch Fehler gemacht hat, aber ich liebe dich als solche Person. Gestern, heute, morgen. Immer. Gott liebt dich immer und immer und immer. Und zum Schluss möchte ich euch nochmal zwei recht komische Fragen stellen. Kannst du auch ein Lied aus ganzem Herzen singen? Kannst du dieses Lied singen? Ich war einst einer, der total daneben war, total neben der Spur war, aber es war erstaunliche Gnade, die mich da rausgeholt hat. Ich war verloren, aber jetzt bin ich wiedergefunden. Also jetzt nicht nur dieses Lied Amazing Grace, sondern überhaupt, kannst du dieses Herzenslied singen? Weil singen bedeutet irgendwie auch eine Freiheit. Kannst du das laut rausrufen? Oder musst du sagen, ich flüstere das so in mich hinein. Und Gott spricht dir heute zu, sing es raus. Diese Gnade, die ich dir gebe, die gilt dir. Und ich möchte dir einen neuen Blick geben auf dich selbst, aber auch einen neuen Blick auf mich, wer ich eigentlich bin. Kannst du das laut heraussingen? Und wenn du sagst, nee, kann ich noch nicht, okay, dann komm zu Jesus und begegne ihm erneut. Begegne ihm heute und jederzeit dort, wo du bist, ob du im Schmutz bist, ob du im Glanz gerade dastehst, ganz egal. Er will dir dort, wo du bist, begegnen. Zweite Frage, kannst du spielen? Kannst du spielen? Wisst ihr, Sklaven, die arbeiten, die müssen ihren Dienst tun. Diener müssen ihren Dienst tun. Und Paulus hatte diese Sicht, ich bin Diener, ich bin Sklave. Und das war auch so ein bisschen die Mentalität des Alten Testaments. Ich muss tun, um Gott zu gefallen. Aber Kinder Gottes, Freunde Gottes, die spielen. Die spielen. Und das hat nichts Leichtfertiges, ja, die spielen einfach irgendwie rum. Nein, wenn ihr Kinder mal gesehen habt, wie die spielen, das ist für die purer Ernst. Also wenn so ein größeres Kind einen Turm aufbaut und der kleinere haut den um, das ist für die purer Ernst, da geht's ab. Also das ist kein Spaß, das ist echt purer Ernst. Aber das hat was Spielerisches, was Kindliches. Und Gott sagt, hey, du darfst spielen in meiner Gegenwart, du darfst frei sein, du darfst Dinge tun, die ich dir einfach aufs Herz lege. Und beim Spielen kommt etwas zustande, wo Gott sagt, ich darf dein Papa sein. Ich darf derjenige sein, der mit dir laufen lernt, der mit dir einen Turm aufbaut. Und du strauchelst immer mal wieder, du fällst immer mal wieder hin beim Laufen lernen. Und der Turm, der fällt immer mal wieder um. Aber Gott sagt, hey, ich gebe dir eine neue Chance. Ich helfe dir wieder auf. Ich baue mit dir diesen Turm. Ich gehe mit dir weiter. Ich lasse dich nicht alleine. Ich gebe dir eine neue Chance. Aber verzweifle nicht, wenn es mal schief läuft. Ich möchte dir diesen Druck nehmen und dir Freiheit schenken. Und wenn du dich jetzt vor den Spiegel stellst und sagst, wer bin ich eigentlich? Ich bete darum, dass du Jesus darin siehst, der sagt, hey, ich lebe in dir, ich habe dich freigesprochen, ich bin für dich gestorben. Da ist nichts mehr, was du tun musst. Wir haben eben gesungen, es ist vollbracht, es ist ein für alle Mal vollbracht. Jesus hat gesagt am Kreuz, es ist getan, es ist geschafft, es ist vollbracht. Du musst nichts mehr tun. Ich stelle keine Forderungen mehr an dich. Ich habe keine Erwartungen mehr an dich. Ich setze dich dafür frei, dass du in deine wahre Bestimmung kommst. Aber da ist kein Druck mehr, da ist keine Schwere mehr, da ist Freiheit. Wenn du in diesen Spiegel blickst, sieh Jesus darin, der das zu dir sagt. Ich liebe dich, du bist mein geliebtes Kind. Und wenn ihr Leute seht, wie ich das erlebt habe auf dieser Party, die sagen, boah, irgendwie bin ich nicht frei. Sagt ihnen offen und ehrlich, was ihr in eurem Herzen habt, dass ihr diese Freiheit schon erfahren habt. Gebt es weiter, gebt es einfach weiter. Ich habe das auch in meiner Schwachheit getan, wo ich gesagt habe, ich habe es so erlebt. Ich kann dir nicht alles rational erklären, aber ich kann dir von dem erzählen, was in mir abgegangen ist. Und ich glaube, dass Gott mit jedem von uns eine Geschichte schreibt, die wir erzählen dürfen, wie diese Biografien von Paulus oder auch von John Newton. Und das möchte ich über dein Leben aussprechen. Und ich möchte einfach beten, dass du uns einfach zeigst, wer wir sind in deinen Augen. Dass das wirklich nicht leere Worte bleiben. Worte vielleicht, die uns so äußerlich gesehen gar nicht mehr viel sagen, sondern dass du sagst, hey, ich will dich dort treffen, wo du wirklich auch verwundbar bist. Und ich will dir sagen, dass ich dich liebe. Dass wir diese Worte annehmen können, heute. Dass wir das jetzt empfangen dürfen als Kinder, als deine Freunde. Und dass das uns reich macht, dass das uns Antrieb gibt und uns freispricht. Und auch dort, wo noch Dinge in uns dagegen ankämpft, zu sagen, aber irgendwie am Ende muss ich es ja doch alleine hinkriegen. Oder am Ende wird mir so viel vorgeschrieben und ich möchte frei sein, dass diese Mauern auch jetzt gebrochen werden, dass Gott in unsere Herzen spricht und sagt, hey, vertrau mir, ich habe wirklich das Beste für dich. Ich sage das nicht nur so, ich habe das Beste für dich. Ich habe das Allerbeste für dich. Komm zu mir in dieses Vertrauensverhältnis, das ich einfach für dich vorbereitet habe. Und dass das wiederkehrende Begegnungen sind, dass das Begegnungen sind mit dir, Gott, die unsere Leben verändern. Dass Leute sehen, das Leben dieser Person hat sich wirklich radikal geändert. Wer war das? Jesus, dass du dadurch einfach dich zeigst, in unserer Schwachheit, in unseren Fehlern, aber mit dir und in deiner Kraft. Und diese Kraft und diese Liebe und diese Gnade, die spreche ich heute Morgen über jedem Einzelnen aus. Über allen Kindern, über allen, die auch jetzt gerade bei den Kindern da mitarbeiten und über uns, die wir jetzt hier sind. Dass diese Gnade uns reich macht von innen heraus. Danke, Jesus.